Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
David, dem zukünftigen König Israels, stehen schwierige Zeiten bevor. Denn der noch amtierende König Saul trachtet ihm nach dem Leben. Die Gründe dafür sind kaum nachzuvollziehen. Denn schon lange Zeit, bevor David und Saul aufeinandertrafen, war aufgefallen, dass Saul gewisse Charakterzüge und Verhaltensweisen an den Tag legte, die eines Königs nicht würdig sind. Auf seinen eigenen Sohn Jonathan war Saul beispielsweise so eifersüchtig gewesen, dass er dessen militärische Erfolge als seine eigenen ausgab. Und dem Propheten Samuel gegenüber behauptete er, von den feindlichen Amalekitern keine Beute genommen zu haben, bis ihn das Geblöke von Schafen und Rindern der Lüge überführte. Später verfiel König Saul immer wieder in einen Zustand von Schwermut, der sich jedoch schnell in blinde Wut verwandeln konnte. Genau deshalb hatte er David an den Hof geholt, weil der Junge vorzüglich Harfe spielen und König Saul damit wenigstens zeitweise beruhigen konnte. Später erwies sich David auch als ein geschickter Heerführer. Schließlich gab ihm Saul seine jüngere Tochter Michal zur Frau, und sein Sohn Jonathan wurde zu einem engen Vertrauten Davids. Doch je enger sich David mit der königlichen Familie verbunden fühlte und je größer seine Beliebtheit im Volk wurde, desto mehr hasste Saul seinen Schwiegersohn David. Dem bleibt schließlich nichts anderes übrig, als den Königshof zu verlassen und sich vor den Gefolgsleuten Sauls zu verstecken. Schon mehrmals ist es David nur knapp gelungen, seinem Schwiegervater Saul, also dem amtierenden König von Israel, zu entkommen. Mal sollte David auf dem Schlachtfeld sterben, mal in seinem eigenen Bett. Ein andermal wäre er beinahe durch einen Spieß gestorben, mit dem der König auf ihn zielte. Deshalb bleibt David letzten Endes nichts anderes übrig, als sich vor Saul zu verstecken. Sein Freund Jonathan, er ist immerhin der Sohn des Königs, will ihm dabei helfen. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 20, wird in Vers 4 berichtet: Jonathan sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Diesen Satz könnte man ohne weiteres auch so übersetzen: Was auch immer du brauchst und egal welche Entscheidungen du triffst, ich bin immer für dich da. Ich denke, so etwas sagt man nur, wenn man eine andere Person sehr genau kennt und im Ernstfall ohne Zögern für sie einsteht. Umgekehrt kann sich glücklich schätzen, wer einen solchen Freund oder eine solche Freundin an seiner Seite hat. In den Sprüchen Salomos, ganz am Ende von Kapitel 18, gibt es einen bedenkenswerten Vers, der beschreibt, was eine Freundschaft von einer reinen Verwandtschaftsbeziehung unterscheidet. Er lautet: Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Was natürlich nicht ausschließt, dass auch Brüder und Schwestern und andere Verwandte echte Freunde sein können. Zurück zu David und Jonathan. Die beiden sind an einem Punkt in ihrer Freundschaft angekommen, an dem es für David wirklich um Leben und Tod geht. Ich erinnere an Vers 3, der am Schluss der letzten Sendung stand. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode, sagte David zu Jonathan. Manch einer würde angesichts dieser bedrohlichen Situation wohl ziemlich panisch reagieren. Nicht so David. Mit Hilfe von Jonathan will er herausfinden, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Zu diesem Zweck soll Jonathan seinen Vater Saul dazu bringen, seine Meinung über David offen kundzutun. David weiß, dass er seinem Freund Jonathan mit diesem Plan einiges abverlangt, denn immerhin ist Jonathan der Sohn des Königs. Deshalb bezeichnet sich David im folgenden Textabschnitt immer wieder als »dein Knecht«. Jonathan jedoch empfindet diese, ja, Unterwürfigkeit als unpassend, denn für ihn ist David ein echtes Vorbild, und er ist dankbar dafür, David zum Freund zu haben. Genug der Vorrede, hier nun das Gespräch zwischen David und Jonathan, wie es in unserem Bibeltext in den Versen 5 bis 17 wiedergegeben wird. David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich, David bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, gehen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Wird er sagen, es ist recht, so steht es gut um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit deinem Knecht einen Bund im Herrn geschlossen. Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte du mich. Warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach, das sei ferne von dir, dass ich es dir nicht sagen sollte, wenn ich merke, dass bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. David aber sprach zu Jonathan, wer wird mir's sagen, wenn dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David, komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinen Vater ausforsche morgen und am dritten Tage, dass es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sind, so will ich es dir auch kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Du aber wollest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe, und wenn ich sterbe, so nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen nur an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. Soweit die Verse 5 bis 17. Die zuletzt vorgelesenen Sätze deuten schon an, dass Jonathan in seinem Freund und Schwager David den möglichen Nachfolger auf dem Königsthron sieht. Von Neid jedoch keine Spur, obwohl Jonathan als Sohn des amtierenden Königs sich doch selbst als künftigen König sehen könnte. In den Versen 5 und 6 war es schon angeklungen. Das gemeinsame Essen, das am Königshof stattfinden soll und zu dem auch David erwartet wird, ist kein gewöhnliches Essen, sondern es findet im Rahmen des jährlichen Opferfestes statt. Der Neumond, der auch gleich noch in Vers 18 erwähnt wird, legt jeweils das genaue Datum fest. Als Neumondtag wird jener Tag bezeichnet, an dessen Vorabend die Mondsichel erstmals wieder am Himmel zu sehen war. Bevor das festliche Essen stattfindet, an dem David diesmal nicht teilnehmen wird, vereinbart Jonathan mit ihm noch ein Zeichen. Anhand dieses Zeichens soll David erkennen, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, die ihm von Seiten des Königs droht. Das Ganze drumherum wirkt ziemlich umständlich, denn Jonathan will so tun, als ob er aus lauter Zeitvertreib mit seinem Bogen ein paar Pfeile abschießen würde. Doch genau diese Art der Informationsübermittlung über eine längere Distanz hinweg würde es David im Ernstfall erlauben, schnell die Flucht zu ergreifen. Selbst wenn sich einige Leute des Königs direkt an Jonathans Fersen heften sollten. Ab Vers 18 wird genauestens geschildert, auf welche Zeichen David in seinem Versteck Acht geben soll und wie das Gespräch beim gemeinsamen Essen schließlich ausgeht. Hier der ganze Text im Zusammenhang. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tage wirst du erst recht vermisst werden. Du aber komm an den Ort, wo du dich verborgen hattest am Tag jener Tat, und setze dich dort neben den Steinhaufen. So will ich nach seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach dem Ziele schösse. Und ich will den Knaben hinschicken. Geh, suche die Pfeile. Werde ich zum Knaben sagen, siehe, die Pfeile liegen herwärts von dir, hole sie. So komm, denn es steht gut um dich und hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Sage ich aber zum Knaben, siehe, die Pfeile liegen hinwärts von dir, so geh hin, denn der Herr befiehlt dir fortzugehen. Für das Wort aber, das du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür steht der Herr zwischen mir und dir ewiglich. David verbarg sich auf dem Felde, und als der Neumond kam, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, an der Wand, und Jonathan saß gegenüber. Abner aber, ein Cousin von Saul, setzte sich an die Seite Sauls. Davids Platz aber war leer. Und Saul sagte an diesem Tage nichts, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren, so dass er nicht rein ist. Am anderen Tage aber nach dem Neumond, als Davids Platz leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, »Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute?« Jonathan antwortete Saul, »Er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen dürfe, und sprach, »Lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten. Hab ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich hingehen und meine Brüder sehen.« Darum ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan, und er sprach zu ihm, »Du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes.« Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, »Warum soll er sterben? Was hat er getan?« Da zückte Saul den Spieß nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten, und stand vom Tisch auf in grimmigem Zorn und aß am zweiten Tage nach dem Neumond nichts, denn er war bekümmert um David und dass ihm sein Vater solchen Schimpf antat. Am Morgen ging Jonathan hinaus aufs Feld, wohin er David bestellt hatte, und ein Knabe mit ihm. Und er sprach zu dem Knaben, »Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße.« Und als der Knabe lief, schoss er seinen Pfeil über ihn. Und als der Knabe an den Ort kam, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach, »Der Pfeil liegt hinwärts von dir.« Und Jonathan rief abermals dem Knaben nach, »Rasch, eile und halte dich nicht auf.« Da las der Knabe Jonathans Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Knabe aber merkte nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan seine Waffen dem Knaben, den er bei sich hatte, und sprach zu ihm, »Geh und trage sie in die Stadt.« Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten einander und weinten miteinander. David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David, »Geh hin mit Frieden. Für das, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn, dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit.« Soweit die Verse 18 bis 42. Was sich schon seit längerer Zeit angedeutet hat, steht nun endgültig fest. David darf sich am Königshof nicht mehr blicken lassen, denn sein Leben ist in Gefahr. Und weil Saul als amtierender König über jede Menge Leute verfügt, die Jagd machen können auf David, bleibt ihm nichts anderes übrig, wie ein flüchtiger Verbrecher ein Leben im Verborgenen zu führen. Der Freundschaftsbund, den David und Jonathan miteinander geschlossen haben, hat übrigens Bestand, bis Jonathan eines Tages zusammen mit seinen Brüdern und seinem Vater Saul im Kampf gegen die Philister stirbt. David unterdessen wird tatsächlich der neue König Israels. Und in gewisser Weise hält er sich auch nach dem Tod Jonathans an den Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Denn statt sämtliche Nachkommen Sauls zu töten, die ihm noch einmal gefährlich werden könnten, kümmert sich David um Mephibosheth, einen Sohn Jonathans. Der Junge ist zwar gelähmt, aber als Enkel Sauls eben dennoch ein Thronanwärter, der sich als Erwachsener gegen das Königtum Davids auflehnen könnte. Doch daran scheint David keinen Gedanken zu verschwenden. Im 2. Samuel-Buch, Kapitel 9, wird berichtet, wie herzlich David auf den Jungen zugeht und zu ihm spricht: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Du sollst täglich an meinem Tisch essen. Für mich ist der Freundschaftsbund, den David und Jonathan miteinander geschlossen haben und der auch noch nach dem Tod Jonathans ganz praktische Auswirkungen auf dessen Sohn hat, dieser Freundschaftsbund ist ein Bild dafür, wie Gott mit uns, mit ihnen und mir umgeht. David erbarmt sich über den gelähmten Jungen um seines Freundes Jonathan willen, der der Vater dieses Jungen war. Und Gott, der Vater, erbarmt sich über uns um seines Sohnes willen. Denn sein Sohn Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Unsere eigenen Bemühungen, vor Gott gut dazustehen, sind dagegen ohne Bedeutung. Im 3. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es ausdrücklich: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Soweit ein kurzer Ausblick auf den weiteren Lebensweg von David und auf eine gewisse Parallele, die ich zum Neuen Testament entdecken kann. Und damit wieder zurück zu unserem Bibeltext. Dort erreichen wir nun im 1. Samuel-Buch das Kapitel 21. Nachdem sich David und Jonathan schweren Herzens voneinander verabschiedet haben, kehrt Jonathan zu seinem Vater Saul an den Königshof zurück. In den Versen 1-5 wird berichtet: Und David machte sich auf und ging seines Weges. Jonathan aber ging in die Stadt. Und als David nach Nob kam zum Priester Ahimelech, entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegenging, und sprach zu ihm: Warum kommst du allein, und ist kein Mann mit dir? David sprach zu dem Priester Ahimelech: Der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir: Niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwa 5 Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand. Der Priester antwortete David: Ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten haben. David ist in der Stadt Nob, wie auch anderswo, ziemlich bekannt, denn König Saul hatte ihn ja zeitweise zum Befehlshaber seiner Truppen gemacht. Dass er nun ganz allein bei Priester Ahimelech auftaucht, lässt diesen nichts Gutes ahnen. David beruhigt ihn, indem er ihm erzählt, er sei in besonderer Mission unterwegs, und seine engsten Vertrauten habe er an einem gewissen Ort zurückgelassen. Dann bittet er den Priester um Proviant. Ahimelech muss jedoch leider passen. Die einzigen Brote, die er zur Verfügung stellen könnte, sind die sogenannten Schaubrote, die als Opfer im Heiligtum ausgelegt sind. Aber die dürfen eigentlich nur von den Priestern verspeist werden, sobald sie einmal wöchentlich durch frische Brote ersetzt werden. Zumindest aber muss derjenige, der sie essen will, kultisch rein sein. Deshalb der Hinweis im Bibeltext auf die zeitweise geschlechtliche Enthaltsamkeit. Die ist gegeben, beruhigt David den Priester. Weiter ab Vers 6. David antwortete dem Priester: Sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Um wie viel mehr werden sie heute am Leibe rein sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war als die Schaubrote, die man vor dem Herrn nur hinwegnimmt, um frisches Brot aufzulegen an dem Tage, an dem man das andere wegnimmt. Sicher, der Priester handelt hier nicht ganz gesetzeskonform, aber dennoch im Geiste des Gesetzes. Im Markus-Evangelium wird berichtet, wie Jesus auf diesen Vorfall Bezug nimmt, als die Pharisäer ihm vorwerfen, gegen die Sabbatruhe zu verstoßen. Gern möchte ich Ihnen diesen Abschnitt des Markus-Evangeliums an dieser Stelle komplett vorlesen. Am Ende von Kapitel 2 heißt es dort: Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, »Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?« Und er sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte? Ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatas, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren?« Und er sprach zu ihnen, »Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat.« Soweit dieser Bericht aus dem Markus-Evangelium. Jesus bringt mit seinen Worten zum Ausdruck, wenn ein Mensch wirklich Hunger hat, kann man ihn doch nicht mit dem Hinweis auf bestimmte Vorschriften abspeisen. Denn dieser Mensch ist Gott wichtiger als die Einhaltung von Vorschriften. Dieser Meinung ist auch der Priester Ahimelech, denn er ist bereit, David die Schaubrote zu überlassen. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, der David bewusst macht, dass er selbst bei den Priestern in der Stadt Nob nicht sicher ist. Ein gewisser Doeg, ein Söldner von König Saul, taucht plötzlich auf. Offenbar hat er sich für einen Tag der Stille in das Heiligtum zurückgezogen. Und dieser Doeg spielt nun hier sozusagen den Judas Iskariot des Alten Testaments. Denn er wird dem König später verraten, wo sich David aufhält und wie ihm der hilfsbereite Priester aus seiner Notlage geholfen hat. David unterdessen bittet den Priester nun auch um eine Waffe. Denn wer weiß, was noch alles geschehen wird. Hier nun der Bibeltext dazu, die Verse 8-10. Es war aber am selben Tage ein Mann von den großen Sauls dort eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Und David sprach zu Ahimelech, »Ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilig.« Der Priester sprach, »Das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichgrund erschlagen hast, das ist hier, in einen Mantel gewickelt, hinter dem Ephod, dem liturgischen Gewand des Priesters. Willst du das, so nimm es, denn es ist kein anderes hier als dies.« David sprach, »Seinesgleichen gibt es nicht, gib mir's.« Nachdem David die Stadt Nob verlassen hat, vielleicht aus Angst, nachdem er diesem Doeg begegnet ist, versucht er sein Glück in der Stadt Gat. Doch auch dort wird er sofort erkannt. In seiner Not fällt David nichts anderes ein, als so zu tun, als ob er wahnsinnig geworden sei. Eine komische Szene, sicherlich, aber sie zeigt doch im Grunde nur, dass David wirklich verzweifelt ist. Denn wer würde sich schon freiwillig so erniedrigen? Ab Vers 11 wird berichtet, »Und David machte sich auf und floh an jenem Tage vor Saul und kam zu Achisch, dem König von Gat. Aber die Großen des Achisch sprachen zu ihm, »Ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000?« Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achisch zu seinen Großen, »Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Hab ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen?« Eines muss man David wirklich lassen. Offenbar gelingt ihm eine bühnenreife Vorführung. Und wer weiß, vielleicht hat sich der englische Dramatiker William Shakespeare rund 2500 Jahre später David zum Vorbild genommen, als er seinen Hamlet niederschrieb. Denn auch Hamlet musste sich wahnsinnig stellen, um seine Widersacher zu täuschen. Immer deutlicher tritt zutage, normal ist das nicht, wie sich König Saul David gegenüber verhält. Sein Hass gegen ihn ist eigentlich unbegründet. Trotzdem setzt er alle Hebel in Bewegung, um seiner habhaft zu werden. In der nächsten Sendung geht es unter anderem darum, wie er auf die Nachricht Doegs reagiert, der David zufällig begegnet war, als dieser den Priester Ahimelech um Brot und um eine Waffe bat. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.